Ich lese aus Markus 10, Verse 17 bis 31. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: «Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?» «Warum nennst du mich gut?» fragte Jesus. «Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter.» «Lehrer», erwiderte der Mann, «alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten.» Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. «Eins fehlt dir noch», sagte er zu ihm. «Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach.» Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes. Und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: «Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen?» Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: «Meine lieben Kinder, es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.» Die Jünger waren bestürzt. «Wer kann dann überhaupt gerettet werden?» fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: «Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich.» Da erwiderte Petrus: «Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen.» Jesus erwiderte: «Ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der Gott guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgungen. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein.» Das sind Worte vom lebendigen Gott.
Heute ist der Einstieg in die letzte Predigtserie von unserem Jahresthema «Einfach mutig mit Jesus als Vorbild, Besitz und Glauben». Und wir probieren jetzt gerade etwas Neues aus. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hier hockst und das, oder zuschaust und das hörst und du denkst, hey, das finde ich spannend, aber da hat im Fall noch eine Frage dazu. Ich will dir die Möglichkeit geben, dass du deine Frage zur Predigt kannst stellen. Wir sammeln jetzt über die insgesamt 4 Predigten, sammeln wir deine Fragen und die dann im Anschluss ein Video machen, wo wir die Fragen versuchen zu beantworten. Du kannst das machen auf YouTube, wenn du einen Kommentar machst oder dann wird noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Einfach für den Hinterkopf behalten, vielleicht jetzt während der Predigt, wenn du etwas findest, oh, da habe ich eine Frage dazu. Du willst dann erfahren, wie du die dann kannst gut einbringen kannst. Genau, Besitz und Glauben. In der Bibel steht extrem viel über Besitz und Geld. Ich habe Aufzählung gefunden, wo sagt, das Neue Testament hat knapp 8'000 Verse, nicht ganz, und über 2'000 davon, also ein Viertel, handeln in irgendeiner Art und Weise von Besitz, von Haushalterschaft, von Umgang mit Geld. Also extrem viel. Ein Viertel. Wenn Jesus redet zu seinen Jüngern, dann redet er viel in Gleichnis. Das, was wir jetzt gehört haben von Kamel und Nadelöhr, ist auch so ein Gleichnis. Und der kommt ziemlich darauf an, wie man zählt. Aber je nach Zählung kann man sagen, dass ein Drittel von allen Gleichnissen drehen genau um das Thema. Wie man mit Geld, mit Besitz, mit dem, was wir hier auf der Erde haben, umgeht. Wichtig ist dabei, wenn wir uns überlegen, was Jesus zu diesen Themen sagt. Jesus tut sehr selten, wenn er über Besitz redet, tut er sehr selten sagen, das sollst du oder das nicht, sondern häufig tut er echt die Realität, die er wahrnimmt, aufnehmen, wahrnehmen und über die Realität etwas sagen. Es war ihm wichtig, so wichtig, darüber zu reden, aber er hat es sehr selten gemacht mit einem Vorwurf, sondern es ist eigentlich wirklich einfach eine Wahrnehmung, was passiert. Wir haben jetzt die Textlesung gehört, Markus 10, Vers 17 bis 31. Und ich möchte die Frage stellen, ganz am Anfang, würdest du die Geschichte auf dich beziehen? Würdest du von dir sagen, mal, ich bin eigentlich auch ein bisschen der reiche Mann? Die heutige Predigt soll so ein bisschen Start sein, die Serie, und soll ein bisschen helfen, vielleicht viel mehr zu verstehen, was so Bibelstellen vielleicht auch für uns, für dich, für mich zu sagen haben. Ja, ich wollte ein paar Beispiele bringen. Der Dani hat am Anfang auch schon etwas gemacht, ich möchte es auf eine andere Art und Weise machen. Und zwar, wenn wir sagen, die Welt hat, wenn die Welt 100 Leute hat, 100 Leute würden auf der Welt wohnen, dann hätten 91 von diesen 100 Leuten Zugang zu Elektrizität. 75 von diesen 100 Leuten hätten Zugang zu sauberem Trinkwasser. 67 hätten Zugang zu Internet. 25 von diesen 100 Leuten hätten Zugang zu einem eigenen Transportmittel, Auto oder TÜV. 12 von diesen 100 Leuten sind schon einmal geflogen in ihrem Leben. 9 von diesen 100 Leuten hätten chronisch Hunger. 9 von diesen 100 Leuten könnten nicht lesen oder schreiben. 8 von diesen 100 Leuten würden von weniger als 2,50 Dollar am Tag leben. 8 von diesen 100 Leuten hätten mehr als 50 Bücher in ihrem Besitz, also eine private Hausbibliothek. Und 0,1 von diesen 100 Leuten wären Schweizer. So ein bisschen, weiss nicht, wo du einer von diesen 100 wärst. Ja, Jesus ist kurz vor dem Aufbruch, haben wir gehört. Er ist kurz vor dem Aufbruch und dann kommt der Mann zu ihm und stellt ihm die Frage. Ich möchte die nochmal lesen. Er stellt ihm die Frage und sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier sind drei Sachen sehr wichtig an dieser Frage, die wir jetzt am Anfang ein bisschen eintauchen wollen. Erstens nennt er Jesus gut. Er nennt ihn gut. Und Jesus, seine Antwort knüpft gerade da an. Jesus sagt dann, warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Der Mann ist zu Jesus gekommen und hat ihn etwas gefragt. Er ist sogar auf die Knie gegangen. Aber wer hat er gemeint, wenn er da vor sich hat? Wer hat er gemeint, dass Jesus ist? Hat er gedacht, dass er Gottes Sohn ist? Hat er gedacht, es ist der König von Israel? Oder hat er gedacht, es ist einfach ein Lehrer, ein Rabbi, einer, der sich gut auskennt, aber eigentlich so wie er, ohne Mensch? Ich gehe davon aus, dass der Mann Jesus nur als Lehrer, als Rabbi gesehen hat, als Mensch gesehen hat. Zwar ein guter, also einer, der man etwas lernen kann, aber ein Mensch, wie er auch ist. Und Jesus, seine Antwort tut das genau wie der Spiegel. Er sagt, hey, nur Gott ist gut. Und ich lese in dem Sinne, dass eigentlich der junge Mann eben nicht findet, dass Jesus Gott ist. Nur Gott ist gut. Aber Jesus tut für sich selber den Anspruch erheben, dass er auch Gott ist. Eben nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein gutes Vorbild, sondern dass er selber Gott ist. Und in dem Sinne eben gut ist, aber Gott ist. Wer ist Jesus für dich? Wenn wir uns jetzt in diesem Jahr Gedanken gemacht haben, aber auch jetzt, wenn es um Besitz und Glauben geht, wer ist Jesus für dich? Ist er ein Lehrer, einer unter anderem, vielleicht noch ein guter Lehrer? Ist er der König Israels? Ist er Gott selber? Wer ist Jesus für dich? Die zweite Frage von diesem jungen Mann, die wichtig ist, ist, es dreht sich um das Leben, um das ewige Leben. Man kann auch sagen, Umgangssprache wird häufig der Himmel oder was auch immer, um das ewige Leben. Und ich würde sagen, er sehnt sich nach dem Reich Gottes. Er wollte wissen, wie er am Reich Gottes teilhaben konnte, hat sich nach etwas gesehnt, das grösser ist als das Hier und Jetzt, das, was er fassen kann. Er hat sich nach dem Reich Gottes gesehnt. Und mit Jesus bricht genau das Reich Gottes hier auf dieser Erde an. Es bricht an auf der Erde und Jesus hat es nachgebracht, das Reich. Was ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist die königliche Herrschaft von Gott über seine Schöpfung. Also wenn Gott wie ein König liebevoll und gut, aber auch absolut herrscht über seine Schöpfung, das ist das Reich Gottes. Und das ist das Ziel. Das ist dort, wo wir darauf her wollen und wo ganz viele Leute auch die Sehnsucht danach haben. Und Jesus macht mit seinem Leben deutlich, was das Reich Gottes ist. Und er deutet darauf her. Und das ist dort, wo Kranke geheilt werden. Das ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes angefangen hat. Blinde können sehen, Tote werden lebendig. Und etwas vom Wichtigsten ist, Sünden werden vergeben. Also das, was Mensch und Gott trennt, das wird vergeben. Und in diesem Alm wird Gott der geben. Das Reich Gottes ist, wenn Gott alle Ehre geben wird. Das ist das Reich Gottes. Und der Mann möchte irgendwie einen Anteil haben an dem. Die dritte Frage von diesem Mann ist, was soll ich tun? Was soll ich machen, damit ich Anteil habe an dem? Er legt den Fokus auf das Tun, auf das, was er machen kann. Und dahinter liegt die Meinung, hey, ich kann mir das eigentlich ein bisschen verdienen. Und wenn ich etwas dafür tun, dann liegt es in meiner Möglichkeit, ob ich das kann. Und dann kann ich mir es eigentlich verdienen. Und Jesus, seine Antwort, finde ich spannend, wie er auf den Mann eingeht. Er setzt genau dort an, wo der Mann ihm die Frage stellt. Er hat gefragt nach dem Tun. Und Jesus sagt ihm, hey, hast du dich an das Gebot gehalten? Also hast du richtig gehandelt. Und Jesus zählt Gebot 5 bis 9 auf und tut noch eins beifügen, eins anfügen. Und der Mann tut ziemlich selbstsicher sagen, das habe ich gemacht, seit ein kleiner Bub bin, seit meiner Kindheit habe ich das gemacht. Und jetzt könnte man doch meinen, dass Jesus sagt, hey, das hast du gut gemacht. Oder vielleicht in Frage gestellt, aber Jesus tut ganz anders Antwort, als ich zumindest würde. Anstatt Lob oder Kritik oder weiss nicht was, kommt eine folgenschwere Erwiderung. Markus 10, Vers 21. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagt er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Eine gewaltige Aufforderung an diesen Mann. Aber etwas überlesen wir ganz viel. Die Geschichte gibt es in 3 Evangelien, wo sie geschildert wird, aber in der finde ich es ganz gewaltig, wie der Vers eingeleitet wird. Er wird eingeleitet mit Jesus sah ihn an. Voller Liebe. Jesus sah den Mann voller Liebe an. Er hat aus Liebe heraus gehandelt. Wenn Jesus etwas Schwieriges von dem Mann, von uns, von seinen Nachfolgern fordert, dann macht er das nicht, weil er uns ein Bein stellt, weil er es böse meint mit uns. Sondern er macht es aus Liebe heraus. Aus Liebe heraus. Jesus ist einmal mal gefragt worden, was das wichtigste Gebot ist. Und er hat geantwortet, du sollst Gott und den Nächsten lieben wie dir selber. Seine Antwort war. Und der Mann zeigt eigentlich, dass so wie er gehandelt hat, dass er nicht bereit war, seinen Besitz mit anderen zu teilen. Er zeigt, dass er den Nächsten nicht so geliebt hat wie sich selber. Er hat dem Nächsten nicht das gönnen, was er sich gönnt. Jesus hat, wie gesagt, Gebot 5 bis 9 aufgezählt und noch ein weiteres. Aber spannend ist vielmehr, welche Gebote hat er vorgelassen. Welche Gebote hat er vorgelassen bei seiner Frage an den Mann? Das Gebot 1 bis 4 und das Gebot 10. Das 10. Gebot ist darum, was sagt, du sollst nicht begehren, was die andere hat. Begehren ist etwas anderes als eifersüchtig sein. Begehren heisst, ich will und muss das Gleiche haben. Und Gebot 1 bis 4 sind all die Gebote, die um Gottes Beziehung gehen. Was heisst, du sollst keine anderen Götze haben, also keine anderen Götter haben. Das soll nichts anderes wichtiger sein als ich, wo um Gottes Beziehung geht. Das Hauptproblem von diesem jungen Mann war, dass er sein Reichtum, sein Besitz, das, was er hatte, an die erste Stelle gesetzt hat. Und dem Ganzen mehr vertraut hat als Gott. Was hat die Antwort von Jesus und er, der junge Mann vorgegangen ist, was hat er mit seinen Nachfolgern gemacht? Was hat er gemacht? Sie waren bestürzt. Und Jesus hat eben die berühmte Stelle, die wir auch schon ein bisschen gehört haben, hat er dann aufgegriffen oder gesagt, Markus 10, Vers 25 bis 26. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Jünger waren bestürzt. Bestürzt. Sie konnten die Antwort nicht einordnen. Sie sind nicht davon ausgegangen, dass Besitz retten kann. Das war genug realistisch. Das ist nicht das, was ihr Problem war. Ihr Problem war, oder ihre Herausforderung, sie haben Besitz, die materiellen Segnungen Besitz als Zeichen von göttlicher Zuwendung angeschaut. Also in ihren Augen ist, wenn jemand materiell, wenn es dem gut gegangen ist, dann war das immer ein Segen von Gott gewesen. Ja, schon. Die Erzväter, die Stammväter vom Volk Israel, die sind immer wieder materiell gesegnet worden. Denen ist es gut gegangen. Irdisch gesehen ist es denen extrem gut gegangen. Wenn sie Gott treu waren, dann hat es immer auch Auswirkungen gehabt. Dann haben sie immer auch genug gehabt. Es gibt aber schon im Alten Testament Kritik, die sagt, hey, auch wenn es dir gut geht, auch wenn du viel hast, dann sollst du nicht deinem Besitz vertrauen. Und Jesus schließt an einer anderen Stelle genau hier an. Das ist ein anderes Wort, das vielleicht gewisse von uns auch kennen. Matthäus 6, Vers 24, wo sehr folgenschwer ist, wo er eine Aussage macht. Und wie gesagt, lasst es mal an, als Aussage, einfach eine Wahrnehmung, die Jesus macht. Nicht, er tut es nicht bewerten, die Bewertung kommt dann von mir, sondern er tut einfach sagen, das ist ja so. In Matthäus 6, Vers 24 sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem anderen einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Der Besitz, das, was man hat, ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, das, was man hat, sondern dass es Gefahr hat, dass man das Herz daran hängt. Und spannend ist, Jesus sagt nicht, du sollst nicht dienen. Es wäre wieder eine Anweisung. Sondern du dich warnen und sagst, hey, du kannst nicht. Es ist nicht möglich, um entweder an Geld und Besitz noch das wichtig zu sein und dass dir Gott wichtig ist. Wenn wir in die Predigtserie starten, wie gesagt, heute ist einfach so der Start von dieser Predigt, das ist eine Frage, hey, bist du bereit, dass der Heilige Geist an deiner Einstellung zu deinem Besitz arbeiten darf? Ihn über deinen Besitz irgendwo eine Sicht zu geben, was seine Sicht ist. Es gibt, ja, ich sage, eine Lüge, die rum ist oder von gewissen Kreisen verbreitet wird. Und das ist, dass gesagt wird, hey, wenn du Jesus treu bist, wenn du ihm gehörst, wenn du das machst und er will, dann wird es dir materiell auch gut gehen. Im Neuen Testament steht das nicht. Dort steht nie, dass wenn du Gott treu bist, ihm nachfolgst, dass du willst, immer genug zu essen haben, immer genug Kleider willst haben, dass du willst, ein grosses Haus hast, dickes Auto, was auch immer. Das steht nicht. Gott will das Beste für uns. Aber das ist nicht Materialismus. Also nicht immer noch ein bisschen mehr haben. Sondern das Beste für uns ist, eine Beziehung zu ihm haben, die ihn dann zu meinem Kostbarsten macht und nicht das, was ich besitze. Und wenn er mein Kostbarsten wird, dann habe ich etwas, das mir niemand mehr nehmen kann. Das, was Jesus Nachfolger hier auf der Erde ein bisschen führen, sind vielleicht ein martialische Worte, aber es ist ein Krieg gegen Materialismus. Krieg dagegen immer, Krieg gegen das, was man besitzt. Und es ist genau das, was es ist. Es ist wirklich ein Krieg, den man führt. Weil man immer schnell den Eindruck hat, man bräuchte etwas, also etwas gibt dem Sicherheit. Jesus hat einmal aufgefordert und gesagt, verkauf alles und gib es den Armen. Und die Kritik an Israel im Alten Testament ist immer in eine ähnliche Richtung gegangen, oder genau in die Richtung. Und zwar, dass sie sich zu wenig um die Armen gekümmert haben. Fürsorge für die Armen ist ein Teil der Identität des Volk Gottes sein. Jesus Nachfolger sind ein Teil von dem Volk Gottes. Und so ist Fürsorge für Arme ein Teil von Jesus Nachfolge. Dass man sich um die Armen kümmert, um denen, was nicht so gut geht. Wir können Armut auf dieser Welt nie ganz bekämpfen. es wird immer Arme geben. Steht in 5. Mose 15, Vers 11, steht, es wird immer Arme im Land geben. Deshalb befehle ich euch, den Armen und bedürftigen Israeliten gegenüber freigebig zu sein. Es wird immer Arme geben. Wir können es nicht besiegen. Aber die Sorge um sie gehört dazu, um Leute. In der Schweiz ist vielleicht eher das Phänomen von Working Poor weit verbreitet. Ich möchte nochmal zum Kamel und zum Nadelöhr kommen. Ja, ist vielleicht ein bisschen eine reisserische Predigt, da bin ich mir bewusst, bis kein Kamel. Aber es schließt genau hier an. Kamel sind einerseits ein Zeichen für Wohlstand. Wenn jemand viel Kamel hatte, dann ist es ihm gut gegangen. Aber das Kamel auch kommt nicht durch das Nadelöhr. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel. Und wie wir gehört in der Moderation, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Es gibt extrem abstruse Theorien, wenn es darum geht, was jetzt das Kamel wirklich soll sein, ob das wirklich ein Kamel ist oder nicht, und was dort ein Nadelöhr soll sein. Und ich habe eine feste Überzeugung, und zwar, ich bin fest überzeugt, es ist genau das, was es ist. Ein Kamel und ein Nadelöhr. Wisst ihr wieso? Weil es eben nicht möglich ist. Die Aussage von Jesus ist nicht, dass es irgendwie noch möglich könnte sein, wenn man irgendwie, weiss nicht was, wie im Büchli. Meine Kinder haben ein Büchli mit Gleichnis drin und dort kommt das Kamel gleich noch durch ein kleines Tor durch. Das ist nicht der Sinn. Es geht Jesus darum, zu zeigen, hey, es ist nicht möglich. Es ist unmöglich. Und das ist so wichtig, weil nur wenn es nicht möglich ist, dass ein Kamel oder ein reicher Mensch oder wer auch immer ins Reich Gottes kommt, erst dann fängt die gute Botschaft von Jesus so richtig an zu leuchten. Erst dann wird die Botschaft von Jesus gross. Und dann ist es nichts, was wir selber machen können. Und Jesus seine Jünger fragen, wer denn überhaupt gerettet werden kann. Und jetzt kommt einer von den Versen, der, glaube ich, im Moment mir fast einer von den wichtigsten geworden ist. Und einer von den schönsten im Evangelium, finde ich. Und ich lese den gerne nochmal vor. Das ist Markus 10, Vers 27. Und dort steht, aber die Frage ist, wer kann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Wer kann denn gerettet werden? Bei den Menschen ist es unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Wir können uns teilhaben, Gottes Reich nicht erkaufen, nicht erschaffen, indem wir alles machen, sondern es ist reine Gnade. Ob wir arm sind oder reich, es ist reine Gnade. Es ist unmöglich. Unmöglich. Jesus sagt, es ist schwieriger für jemanden, der ein bisschen Besitz hat, aber grundsätzlich ist es für jeden Menschen unmöglich. Für Gott ist es möglich. Weil es für uns Menschen unmöglich ist, besonders für Reiche, lässt uns Jesus ein oder der junge Mann ein, dass er Schätze im Himmel sammeln soll. Nicht auf der Erde, im Himmel, auf der Himmelsbank, könnte man sagen. Und spannend ist aber, bei einer Bank, auch zumindest erleben sie so, wenn ich im E-Banking oder irgendwo auf meiner Bank Geld habe, ich habe das Geld dann nicht dort, für das ich dann mal in die UBS reinlaufen kann und sage, jetzt möchte ich mein Geld nehmen und dort etwas kaufen. Sondern das Geld habe ich immer, für das ich es an einem anderen Ort brauchen kann. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, auf der Himmelsbank, dann ist das etwas, das wir einmal im Reich Gottes brauchen können. Ich kann euch nicht sagen, in welcher Art und Weise, aber das ist meine Überzeugung. Das sind Schätze, die nicht einfach ein Bild ist, sondern es ist wirklich etwas, das wir eines Tages mal brauchen können. Das wir irgendwie dort ausgeben, in welcher Art und Weise auch immer. Alles, was wir auf der Erde aufgeben, die Jünger haben gesagt, Haus und Äcker, also sie haben ihre Versorgung, ihre Familie aufgegeben, alles, was wir auf der Erde aufgeben, das überkommt man schon hier auf der Erde hundertfach zurück. Aber es ist nicht, dass man dann, wenn man sein Haus verkauft, vorgeht, dass man dann 100 Häuser überkommt. Sondern es ist anders, es ist ein Zugang, es ist, glaube ich, ein tiefes Vertrauen auf Gott. Und das ewige Leben dazu. Also wenn Jesus einem das Wichtigste wird, dann bekommt man Anteil am Reich Gottes. Was ist die angemessene Antwort auf die Geschichte von dem reichen Mann, der zu Jesus kommt und fragt, was er tun soll? Was ist die angemessene Antwort auf die Geschichte und auf das, was Jesus sagt? Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Die angemessene Antwort ist ein verändertes Herz. Ein verändertes Herz, das sich nicht an Besitz klammert. Das die Fürsorge für die Armen und Bedürftigen nicht vergisst. Und sich Schätze im Himmel sammelt. Schätze im Himmel sammelt. Jesus lässt dich ein, deinen Besitz für ihn zu schaffen. Deinen Besitz für ihn zu schaffen. Und dabei geht es nicht um Aktivismus. Es geht nicht darum, was ich tun kann. Sondern es geht darum, dass wir unseren Besitz, das, was wir haben, als Anbetung von Gott verstehen. So wie wir es brauchen, dass wir damit Gott anbeten. Wir haben uns in diesem Jahr immer Gedanken gemacht, wie können wir Gott in bestimmten Bereichen oder eben in jedem Bereich von unserem Leben die Ehre geben. Und im Bereich des Besitz ist es radikale Grosszügigkeit. Bist du bereit, Gott auch über deinen Besitz zu stellen? Genau um das geht es bei dieser Serie. Es folgen noch drei weitere Predigten, wo wir noch ein bisschen tiefer eintauchen, noch ein bisschen in Einzelthemen hineingehen, aber um das geht es. Bist du bereit, Gott auch über deinen Besitz zu stellen? Ich möchte aufhören mit einem einfachen Gebet. Und das Gebet ist eingeblendet hier und das ist: Herr, zeig meinem Herz, was deinem Herz wichtig ist. Wir beten ja immer im Abschluss an die Predigt, die wir beten. Und ich möchte heute eigentlich nur das Gebet beten. Und ich habe mir überlegt, ich möchte es gerne so machen. Wir werden dann still die Augen zutun und ich bete das einmal vor. Ich werde es auf Dialekt sagen. Herr, zeig meinem Herz, was deinem Herz wichtig ist. Wenn du merkst, hey, das ist ein Anliegen von dir, dann bist du eingeladen, in einem zweiten Durchgang das laut mitzubeten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte es nicht nur sagen, ich möchte es ausdrücken, dann bist du eingeladen, vielleicht zum Aufstehen. Und es ist nicht eine Wertung oder irgendwie so. Es hilft euch gewissen, hilft es, das festzumachen. Und es heisst nicht, wenn du bleibst hocken, dass das nicht wichtig wäre. Das ist auch für uns anderen wichtig. Wir schauen nicht, was die anderen machen. Es ist eine Einladung, das vielleicht zum Ausdruck bringen, in unserem Herz, in unserem Verstand und vielleicht auch mit unserem ganzen Körper. Herzliche Einladung, wenn ich das bete, wie gesagt, beim ersten Mal ich, beim zweiten Mal gerne laut mitbeten, wenn du das möchtest. Beim dritten Mal dürftest du das, wenn du möchtest, auch noch mit aufstehen und malen. Wir machen die Augen zu und wir beten das Gebet. Herr, zeig meinem Herz, was deinem Herz wichtig ist. Herr, zeig meinem Herz, was deinem Herz wichtig ist. Ja, Herr, zeig meinem Herz, was deinem Herz wichtig ist. Amen.
Suchst du Hoffnung, die trägt? Manchmal ist es einfach ein Wort, das unser Herz trifft. Lebensnah, persönlich und hoffnungsvoll. So ist die gute Nachricht von Jesus. Wir als Seta-Kirche teilen Impulse, ehrliche Geschichten und Glauben, die im Alltag lebt. Unser Wunsch ist es, die gute Botschaft in jedes Wohnzimmer zu bringen. Und du kannst uns dabei unterstützen. Abonniere unseren Kanal. Klick auf die Glocke. Du unser Video liken, sodass die gute Botschaft viele erreicht. Wenn dich aus der Predigt etwas ermutigt hat oder du uns eine Rückmeldung geben willst, dann schreib sie in die Kommentare. Wir freuen uns, von dir zu hören. Dein Kommentar kann andere ermutigen oder stärken. Und genau für das sind wir da. Nicht für Likes oder Profit, sondern wir möchten, dass die gute Botschaft viele Herzen erreicht. Danke vielmals. Bis bald hier auf unserem Kanal. Püte Gott.